Die große Trauergemeinde steht am offenen Grab. Der Sarg wird hinabgelassen. Es folgen Salutschüsse, denn der Verstorbene ist ein getöteter Soldat der US Army. Die Trauergemeinde ist wirklich groß, schon allein durch die Präsenz des Militärs. Aber natürlich ist auch die Familie des jungen Mannes da und steht fassungslos am offenen Grab. Seine Frau, die verzweifelt weint und sich mit Warum-Fragen quält. Seine kleinen Kinder, die ihren Vater brauchen. Seine Eltern, die zu der Überzeugung gelangen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als das eigene Kind zu Grabe zu tragen. Am Rand dieser Trauergesellschaft hat sich eine andere Gruppe postiert. Demonstranten mit Plakaten, auf denen nicht etwa Losungen gegen den Krieg zu lesen sind, sondern dass die Verluste des Krieges Gottes Gericht sind für Amerikas liberale Politik in Sachen Homosexualität. Es sind Baptisten, Christen der Southern Baptists. Nein, diese Szene eignete sich so nicht im Kontext des Afghanistan-Einsatzes, sondern während des Golfkrieges zu George W. Bushs Zeiten. Vielleicht gibt es heute auch solche Szenen, aber dieser Bericht hat mich damals, ich habe ihn bei IDEA gelesen, hat mich ziemlich erschüttert. Heute passiert mir das nicht mehr so oft, dass ich gleich erschüttert bin. Man stumpft halt mit der Gewohnheit auch ein bisschen ab. Woher wussten jene frommen Demonstranten so genau, warum Gott wie handelt? Selbst wenn ein Zusammenhang bestehen sollte zwischen Amerikas Kriegsdesaster und seiner christlichen Wertepolitik, dann finde ich das schon ziemlich unverschämt und geschmacklos, damit an dieser Stelle aufzuwarten, wo eine Familie um ihren Liebsten trauert. Abgesehen davon ist Amerikas Militärpolitik besser als seine Sexualmoral? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen? Wie wird Gott eine rücksichtslose Amerika-First-Politik bewerten? Warum befürworten jene frommen Südstaaten-Baptisten bis heute Amerikas Kriege nahezu vorbehaltlos, solange sie für die Nation nützlich erscheinen? Wofür bestraft Gott die vielen Zivilisten, die Tag für Tag im Irak, im Jemen, in Syrien, in Afghanistan und wo auch immer umkommen? Dafür, dass sie Muslime sind? Und die vielen Christen, die fliehen mussten oder müssen und umgekommen sind, wofür bestraft Gott die? Welche Antworten geben da jene klugen Gerichtsprediger Gottes? Denken Sie überhaupt darüber nach, dass es um Menschen geht? Um Lebensschicksale? Denken Sie überhaupt weiter oder sind Sie gefangen in Ihrem eigenen Denk- und Glaubensrahmen? Wozu so ein provokanter Einstieg in die Predigt? Na, sie ist eine Steilvorlage für den heutigen Predigttext aus dem Jona-Buch. Und ich möchte ihn uns lesen, diesen Text, das letzte Kapitel aus dem Jona-Buch, und damit schließe ich auch meine Predigtreihe über das Jona-Buch ab. Kapitel 4. Und ich nehme aus dem Kapitel 3 den letzten Vers mit dazu, weil es dann verständlicher wird. Als aber Gott ihr Tun sah, also Leute Ninive, wie sie sich bekehrten und von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Das aber verdroß Jona sehr, und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, ließ aber eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast? Hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb? Und mich sollte nicht jammern, Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch die vielen Tiere? Lobpreis als Vorwurf, nenne ich meinen ersten Gedankengang und frage mich, was ist mit Jona los? Das aber verdroß Jona sehr und er war zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eines nach Tarsis fliehen wollte, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Jona wird zornig wegen der Gnade und Barmherzigkeit Gottes. Das muss man sich mal vor Augen halten. Was er da Gott vorhält, ist ein Lobpreis. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Psalm 145, Vers 8. Und noch andere Stellen. Nehemia, Psalm 86, Psalm 103, Joel 2, also das zieht sich im Grunde durch das ganze Alte Testament und durch die ganze Bibel. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Wie dicht kann beides beieinander liegen, Lobpreis und Vorwurf? Was muss sich Gott alles anhören von uns Menschen? Aus einem Mund. Wie kann ein Mensch, ein Mann Gottes, dahin kommen, dass er Gott, dessen Gnade und Barmherzigkeit, dessen große Güte vorwirft? Wie kann ein Prophet offensichtlich böswillige Absichten haben? Wie schnell kann Gottesdienst zur Selbstsucht werden? Denn dass es Jona in dieser Auseinandersetzung weniger um Gott als vielmehr um ihn selbst geht, steht für mich außer Frage. Die Frage ist nur, was treibt ihn und wie konnte es dahin kommen? Mir macht diese Geschichte anschaulich, dass Frommsein nicht davor schützt, gottlos zu denken und zu handeln. Und das sogar im Namen der Gerechtigkeit und im Namen Gottes, wie oft in der Kirchengeschichte geschehen. Die Frage ist nur, wessen Gerechtigkeit? Prophetischer Dienst, wie auch jeder andere Gottesdienst, kann pervertieren zur Selbstinszenierung, zum Aufpolieren des eigenen Selbstwertes, kann in unchristlicher Selbstgerechtigkeit verrichtet werden. Und das Ganze oft unbewusst. Auch Jona unterstelle ich nicht, dass er sich mutwillig Gottes Barmherzigkeit in den Weg stellen will. Er fühlt sich ja am Recht. Was aber könnten so heimliche Treiber seines Tuns sein? Was sagt unser Predigttext über Jonas Herz? Und da lade ich uns ein, dass wir mal reinschauen. Und das erste Stichwort, was ich darin entdecke, fromme Verbiesterung. Verbiestert ist Jonah allemal. Selbst als Gott ihn hinterfragt, ob er glaube, im Recht zu sein, wenn er zornig ist, behauptet er das. Natürlich. So verbiestert ist er, dass er angesichts der Barmherzigkeit Gottes Ninive gegenüber nicht mehr leben will. Wie tief geht das bei ihm rein? Und warum? Was steckt dahinter? Ist das wirklich Eifer und Leidenschaft für Gott und seine Gerechtigkeit? Oder gibt es noch ganz andere heimliche oder unheimliche Beweggründe? Ich spekuliere mal und sage, vielleicht heimlicher Neid? Vielleicht hat Jona natürlich, ohne dass ihm das bewusst wäre und zugeben würde er das auch nicht, vielleicht hat er die Menschen in Ninive so ganz kleines bisschen heimlich beneidet. Die haben nämlich einfach drauf losgelebt, ganz unbeschwert. Die haben sich nicht so fromm Regeln unterworfen wie Jona und seinesgleichen. Die haben lauter schöne Dinge gemacht, die man als Christ nicht tut. Völlig ungeniert. Und dann sollen sie auch noch ungestraft davonkommen? Das geht nicht. Das wäre doch billige Gnade. Was ich nicht darf, das dürfen andere auch nicht. Diese Logik funktioniert schon im Kinderzimmer. Und das muss Konsequenzen haben. Dann hebe ich den moralischen Zeigefinger, verurteile und wünsche Gottes Gericht herbei. Eine fromm verbrämte Form von heimlichem Neid? Vielleicht denkt er jetzt alles bloß konstruiert und dem Jona untergejubelt. Aber so Seelsorgeerfahrungen bestätigen das manchmal. Und Versuchung übrigens funktioniert genauso. Aber wir gucken mal weiter. Ein anderer Aspekt ist für mich Gottes Güte nicht begriffen. Möglicherweise liegt hinter solchen Gedanken, Versuchungen und Niederträchtigkeiten folgendes Problem. Das nämlich, dass auch der ältere Bruder im Gleichnis von den verlorenen Söhnen hatte. Jona, der ältere Bruder, du und ich, wir haben selbst die Güte Gottes noch gar nicht richtig erkannt. Wir gönnen sie uns selbst nicht. Ich habe nie einen Bock geschossen, sagt der ältere Bruder im Gleichnis. Wir verwechseln Heiligung mit Gesetzlichkeit, verbieten uns Dinge, die Gott uns in seiner dem Leben zugewandten Liebe schenkt, weil wir heimlich der Gnade und Barmherzigkeit Gottes doch nicht ganz trauen und uns vor Gott am Ende selber rechtfertigen wollen. Hab alles richtig gemacht. Wir holen durch die Hintertür die Werkgerechtigkeit wieder herein und die ist ein böser Treiber. Ich habe bislang wenig gesetzliche Christen erlebt, die Freude und Gelassenheit ausgestrahlt haben. Was da ankommt, ist meist Verbissenheit und Verbiesterung. Gesetzliche Christen sind streng mit sich und anderen. Gesetzliche Christen müssen ausgrenzen und abgrenzen, sich abspalten, sobald andere anders glauben oder abweichen von der eigenen Überzeugung und Norm. Dem älteren Bruder im Gleichnis sagt der Vater: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Das heißt doch, gönne dir selbst endlich die Großherzigkeit Gottes. Gönne sie dir selber, damit du sie auch deinem Bruder gönnen kannst. Freu dich an seiner Freigebigkeit, an den schönen Dingen deines Lebens, an Gottes Barmherzigkeit. Nimm an, was Gott dir schenkt. Dann wirst du auch fähig, anderen Gutes zu gönnen. Wer nicht genießen kann, wird ungenießbar. Mir fällt noch was anderes ein beim Blick auf Jona. Falsches Gottesbild. Vielleicht kann Jona das nicht, so Gott genießen, weil er Gott anders sieht und empfindet. Vielleicht empfindet er, dass Gott mit ihm nicht so liebevoll umgeht wie mit den Menschen Ninives. Und es tut ihm nicht gut. Dort sieht er die ganze Barmherzigkeit Gottes so vor sich, die er im eigenen Leben vielleicht gar nicht sehen kann. Dann muss doch aber Gott nicht dem anderen gegenüber liebloser werden, sondern Jonas Gottesbild braucht eine Korrektur. Und das beginnt damit, dass Jona neu lernt, sich von Gott lieben zu lassen. Und das bedeutet, aufzuhören mit aller Berechnung. Denn Berechnung steht echter Liebe im Weg. Jona muss lernen, die Liebe und Güte Gottes wieder zu genießen, ohne Vergleichen mit anderen. Vielleicht kommt noch ein weiteres hinzu und ich nenne es mal Doppelmoral. Dann gibt es nämlich noch so eine zerstörerische Doppelmoral unter uns Christen. Zum Beispiel, wenn wir untereinander Liebe und Einmütigkeit spielen und hinterm Rücken übereinander reden und verurteilen. Oder wie oft habe ich erlebt, dass Christen in der frommen Öffentlichkeit gegen Verhaltensweisen wettern, die sie selber nicht auf die Reihe kriegen. Die größten Moralisten haben meistens selber Leichen im Keller. Wir können das alles durchbuchstabieren mit Themen wie Geld, Macht, Sex, Neid oder. Und dann gibt es noch so eine falsche Frömmigkeit. Und das können wir durchbuchstabieren bis hin zum Dienst für Jesus. Ich bin in einer Frömmigkeit groß geworden und entdecke sie hier und da immer noch, dass Dienst für den Herrn, ich sag mal, wehtun muss. Spaß machen jedenfalls nicht, denn da wäre es kein Dienst. Das sagt so keiner, aber manchmal tropft das aus den Knopflöchern. Wir tun quasi so, als ob wir uns aufopfern, obwohl wir das tun, was uns Spaß macht. Wir machen uns und anderen etwas vor, wollen demütig und leidensbereit wirken und sind doch geltungssüchtig und machthungrig. Ich erinnere mich an eine Zeltwoche in einer Gemeinde. Zur Vorbereitung wurden Arbeitsteams gegründet. Da hatte im Musikteam jemand die Idee, einen Projektjugendchor zu gründen. Daraufhin drohte der Leiter des gemischten Chores: Wenn ihr das tut, schmeiße ich mein Amt hin. Was tritt da zutage? Was war sein Problem? Wäre sein gemischter Chor zu kurz gekommen? Hätte der Jugendchor ihm seine Ehre geraubt? Ging es ihm in seinem Amt wirklich nur um den Dienst für den Herrn? Für welchen Herrn? Welchem Herrn dienen wir in Wahrheit? Opfern wir uns wirklich auf in unserem Dienst oder ist unser Dienst in Wahrheit ein Opfer, das wir uns selbst darbringen? Eine junge Chorleiterin erzählte mir einmal, dass sie ihr Amt sehr, sehr liebe. Denn, so sagte sie, da habe ich 40 Menschen unter mir. Hat sich verplappert. Oder aber, wir tun aus diesem Spaßverbot heraus wirklich, was uns im Grunde stinkt und lassen, was uns Spaß machen und erfüllen würde. Quälen uns durch unser Christsein. Wir opfern uns auf, damit Christus unser Opfer gnädig annimmt. Ist das nicht fatal? Ist es da ein Wunder, wenn Christen verbiestert werden und aussehen? Dass sie ungenießbar werden für jeden vernünftigen Heiden? Vielleicht wäre mancher Christ nicht vom Glauben abgefallen, wenn er nicht diesem falschen gesetzlichen Evangelium ausgeliefert gewesen wäre. Das sind auf jeden Fall meine Gedanken, wenn ich so Land auf Land absehe, wie viele junge Menschen aus vielen unserer Gemeinden weggeblieben sind und darüber den Glauben verloren haben. Gibt es inzwischen Bücher darüber, ne? Warum ich nicht mehr glaube? Da ist ein Zitat gleich hinten drauf. Sie reden irgendwie von Freiheit. Gott und Glaube machen frei. Aber gleichzeitig stellen sie so viele Regeln und Gesetze auf, die man alle einhalten muss, weil man sonst nicht mehr bei Gott ist. Ein Zitat gibt es ganz viele, warum Menschen, junge Menschen, den Glauben Tschüss sagen. Und dann habe ich auch miterlebt, wie auf solchen Menschen noch herumgehackt wird, weil sie ja den wahren Glauben aufgegeben haben. Erbärmlich. Aber es hilft, um sich nicht selbst in Frage stellen zu lassen. Ich habe immer noch eins, Selbstgerechtigkeit. Und da sind wir wieder ganz bei Jona. Wenn Gott Ninive zerstört, dann wird Jonas Glaube nicht in Frage gestellt. Dann ist seine Welt in Ordnung. Zu welchem Preis? Wer nicht so glaubt wie wir, wer nicht Glinus ist, heißt gläubig in unserem Sinne, ist ein innerbaptistischer Fachbegriff, habe ich im Rheinland kennengelernt. Glinus, gläubig in unserem Sinne. Das heißt, da macht man sich ja selber zum Maßstab. Okay, also, wer nicht Glinus ist, der gehört unter den Zorn Gottes. So einfach ist das. Erinnert mich ein bisschen an die Taliban und andere Gotteskrieger, nur dass die gleich selbst Gottes Zorn ausfechten. Das passiert zum Glück unter uns nicht. Und wenn wir dann Dinge finden, die wir als Gottes Gericht über die böse Menschheit proklamieren können, dann leben wir auf, empfinden Genugtuung. Dann können wir endlich Siehste sagen. Und wenn es am Grab eines gefallenen Soldaten ist, den seine Familie betrauert, dann sitzen wir in gehörigem Abstand zur bösen Welt in unserer frommen Hütte wie Jona, in der frommen Hütte unserer Selbstgerechtigkeit, freuen uns an den wohlverdienten Segnungen à la Rizinusstaude. Wer hat die wachsen lassen? Und schwelgen mit Blick auf die Weltenuhr in Gerichtsgedanken über die böse Welt. Zumindest habe ich einige Missionsveranstaltungen genau so erlebt. Einladendes Christsein? Nicht, dass ich falsch verstanden werde, mir geht es nicht darum, das Unbequeme und Herausfordernde aus dem Evangelium zu streichen. Mir geht es nicht um Kritik an der Botschaft. Mir geht es um die Haltung, um die Motivation, aus der heraus die Botschaft gesagt oder geschossen wird. Und da will ich mich immer wieder von Gott hinterfragen lassen, so wie Gott Jona hinterfragt. Und da hilft mir auch dieser Jona. Und was kann Jona helfen und uns? Richtige und falsche Motivation erkennen und selber auf die Schliche kommen sozusagen. Ob meine Motivation stimmt, lässt sich zum Beispiel daran ablesen, ob mein Herz für diese Menschen schlägt, denen ich seine Botschaft ausrichte. Ob ich wirklich bei ihnen bin oder im Grunde bei mir bleibe. Ja, wir evangelisieren, damit wir sagen können, ja, wir haben es denen gesagt. Ob ich wirklich bei den Menschen bin, denen ich die Botschaft sage oder ob ich bei mir bleibe. Ob meine Motivation lauter ist, wird auch daran sichtbar, wie ich reagiere, wenn Gott sich nicht an meine Regeln hält. Wenn er ganz anders mit anderen umgeht, als ich das für angemessen halte und als ich das vielleicht sogar gesagt habe, dass es kommen würde. Anders, als es mir lieb ist. Ich kann es daran ablesen, ob ich meine Botschaft ausrichten kann und dann den Rest Gott überlassen. Ob ich als Botschafter hinter der Botschaft zurücktreten kann, oder aber Gott und Menschen kontrollieren muss. Immer wo es heimlich um mich geht, werde ich nicht loslassen können. Werde ich Menschen nicht Gott überlassen können. Dann werde ich Menschen an mich binden. Und das ist eine unselige Bindung, so unselig und befremdend wie die zwischen Jona und den Bürgern von Ninive. Und wo ich anderen Menschen die Güte und Barmherzigkeit Gottes nicht gönne, lässt das darauf zurückschließen, dass sie selbst noch nicht in mein Herz gefallen ist.
Jona hätte sich bei dem Hinweis auf die Gnade und Barmherzigkeit an seine eigene jüngste Vergangenheit erinnern können, ja müssen. War es nicht dieselbe Güte und Barmherzigkeit Gottes, die ihm mittels Fisch das Leben rettete? Hätte Gott dem Jona nicht einen Hai schicken müssen, um ihn nicht besser zu behandeln, als er das gegenüber Ninive einklagt? Das Problem ist wohl, Gottes Güte widerspricht dem Selbstverständnis Jonas als Prophet. Gottes Güte ist nicht vereinbar mit seinem Dienstverständnis für Gott. Und das macht deutlich, dass Jona in Wahrheit sich selber dient und will, dass Gott ihm auch noch dient. Und dabei erwies sich dieser Gott als zu schwächlich. Der knickt ein. Mit diesem Gott kann Jona keinen Staat machen, nicht auf die fromme Pau gehauen. Mit so einem Gott macht es überhaupt keinen Spaß, Gericht zu predigen. So verdreht kann Dienst für Gott sein. Da muss Gott einen kleinen Wurm schicken, um Jona deutlich zu machen, wie sehr in seiner Frömmigkeit der Wurm drin ist. Muss ihm aufzeigen, dass seine Sicht der Dinge voll und ganz an den Maßstäben, an den Wertmaßstäben Gottes vorbeischießt. Jona ist die Staude wichtiger als 120.000 Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist. Sich selber auf die Schliche kommen, was ist eigentlich in meinem Herzen, welchem Herrn diene ich, das ist so ein erster Schritt zur Hilfe. Und ein zweiter ist, das erlebt Jona, Einzelunterricht bei Gott. Gott behandelt zum Glück Jona nicht so, wie Jona das Ninive gegenüber einklagt. Gott verurteilt Jona nicht wegen seiner falschen Frömmigkeit. Das Evangelium im Text. Gott verurteilt Jona nicht wegen seiner falschen Frömmigkeit. Aber Gott lässt Jona auch nicht in seiner frommen Hütte sitzen. Gott lenkt Jonas Blick auf sein Mitleid. Sein Mitleid mit Mensch und Tier. Sein Mitleid mit verirrten Menschen. Nicht zuletzt solchen verirrten Menschen wie dem rechtgläubigen Jona. Gottes Mitleid geht so weit, dass Jesus die himmlische Hütte verlässt und Gott durch diesen Jesus unvergleichlich mitleidet. Stellvertretend leidet an unserer Schuld, auch an der Schuld unserer frommen Selbstgerechtigkeit. Und wenn wir mit Jona neu begreifen, was dieser Lobpreis bedeutet, gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, wenn wir das neu durchbuchstabieren und begreifen, dann kann es passieren, dass unser Dienst in dieser Welt anfängt, Früchte zu tragen, weil wir angesteckt werden von Gottes Mitgefühl und Gottes Erbarmen. Und das ist das Beste, was uns passieren kann, dass wir angesteckt werden von Gottes Mitgefühl und Erbarmen. Weil wir dann nämlich unsere fromme, selbstgerechte Hütte verlassen. Weil wir aufhören, aufzulisten, was andere alles falsch machen, um selber besser dazustehen. Weil wir aufhören zu missionieren, damit wir es ihnen gesagt haben und uns selbst vor Gott rechtfertigen können. Weil wir stattdessen Versöhnung leben, uns die Verlorenheit der Welt zu Herzen gehen lassen, wie sie Jesus zu Herzen gegangen ist und geht. Vielleicht ist manchmal bei uns der Wurm drin, weil Gott ihn geschickt hat, damit wir das alles neu begreifen, damit wir aufhören, stolz zu sein auf unsere Staude, die in Wirklichkeit Gott hat wachsen lassen. Manchmal schickt Gott vielleicht einen Wurm, damit wir unsere fromme Erbärmlichkeit erkennen und Gottes Erbarmen über uns und diese Welt. Dann kann selbst eine verdorrte Staude zum Segen werden. Ich möchte mit Jona lernen, dass ich Gott nie begreifen werde. Schon gar nicht seine Barmherzigkeit erfassen. Und ich wünsche mir, dass Gott seinen Weg mit mir geht Und dass ich auf diesem Weg Gottes mit mir, auch wenn er Enttäuschungen enthalten wird, Herzensbildung durch Gott erlebe. Dass mein Herz immer mehr von seinem liebenden Herzen geprägt wird, das für uns schlägt. Und das alles ist nicht nur ein Wunsch für mich, sondern das schenke Gott uns allen. Amen.